Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Endlich, endlich, endlich. Und ich glaube, was ich heute geschafft habe, liebe Zuhörer, ist, ich habe den richtigen Knopf gedrückt. Und zwar habe ich den Knopf gedrückt, wo drauf steht, aufzeichnen. Und nur weil ich das gemacht habe, glaube ich, klappt es heute endlich mit dem Leben aus dem Triathlon-Camp. Das, was jetzt schon die letzten zwei Podcasts angekündigt wurde, heute findet es tatsächlich statt. Auch wenn es für uns drei und wir die drei in Summe sind, kommt jetzt gleich. Jetzt findet es endlich statt, die Aufnahme. Ja, und bevor ich weiterlabere und schwalle und was auch immer, hol ich erstmal Anine rein. Hallo Anine, wie geht es dir?
Hallo Mann, servus, mir geht's gut. Heute nehmen wir mal Freitag auf. Die Woche ist durchgehämmert worden. Mein Freitagabend steht vor der Tür. Ich freue mich sehr auf mein Wochenende. Und freue mich auch sehr, dass wir hier in dieser Runde zusammen sind. Letztes Mal hatten wir auch Blick aufs Meer, wenn ich das schon mal teasern darf. Und das Trainingslager noch. War noch nicht so lange vorbei wie jetzt, aber ich trage es immer noch ganz tief in meinem Herzen, bin immer noch ganz beseelt von meinem Trainingslager und habe richtig Bock, euch davon zu erzählen.
Genau, und die erste Frage, Anine, hast du mir ja schon wieder vorweggenommen. Was spürst du noch vom Trainingslager? Bevor ich die vielleicht mal ein bisschen ausformuliere, noch die Frage, hole ich erstmal unseren Gast rein. Und ich versuche es genauso zu machen, außer dieses Meer im Hintergrund und das Plätschern, was wir heute nicht sehen und auch nicht hören. Aber mit der Ankündigung, der Gast, der heute zu uns reinkommt, das ist, liebe Zuhörer, die uns regelmäßig hören. Ihr wisst natürlich, wen ich meine, wenn ich Michael sage. Nee, ihr seid absolut falsch. Wenn ich Michi sagen würde, dann wüsstet ihr, wen ich meine. Aber ich meine Michael. Michael war schon mal bei uns zu Gast. Er kann uns vielleicht sagen, welche Episode das war. Ich weiß nicht, welche Episode es war. Ich weiß aber nur, dass er damals als Coach bei uns war, weil er zu dem damaligen Zeitpunkt war Michael. Und ich verwirre euch jetzt gerade, Trainer von Michi. Aber ihr kennt ihn auch vom Trainerstammtisch. Ihr kennt ihn sicher auch als Triathlet, als Buchautor. Ja, und jetzt kommt's. Und deswegen ist er heute da als Camp-Veranstalter und dazu herzlich willkommen. Hallo Michael.
Henning, ich grüße dich. Anine, ich grüße dich auch und freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Genau, und Camp-Impressionen sind noch sehr frisch. Diesmal leider ohne Meer im Hintergrund, aber mit Büro. Ja, aber ihr wisst ja, nach dem Camp ist vor dem Camp.
Das stimmt. Ja, das kann man ja grundsätzlich, ich sag mal, nehmt das mal auf. Das kann für euch, die ihr ja Veranstalter wart vom Camp, und dazu kommen wir jetzt dann auch gleich, ja, aus einer Perspektive Planung sehen. Ich war ja, hatte die Gelegenheit an einem der Camps, also bei dir, Michael, auf Zypern als Teilnehmer, Klammer auf, als Sportler teilzunehmen. Und als Sportler habe ich natürlich schon wieder Gedanken, okay, wo könnte ich demnächst mal wieder hingehen? Also von der Seite absolut Zustimmung. Ja, was habt ihr noch so richtig in euren Köpfen an Emotionen, an Erinnerungen, an Wichtigem, wohlwissend? Und da greife ich mal vorweg. Anine, du warst das erste Mal in der Verantwortung, ein Camp durchzuführen. Was hat es mit dir gemacht?
Genau, also ich habe im ersten Mal in meinem Leben, habe ich mir selber einen Wunsch erfüllt und habe mein eigenes Triathlon-Camp mit meinem Coaching-Programm organisiert. Es war tatsächlich auch nur mit den Athleten besetzt, die alle bei mir trainieren. Das war deswegen auch ziemlich schnell ausgebucht. Das war super. Also ich kannte Teile der Athletinnen schon. Zwei, drei kannte ich noch nicht, die habe ich da das erste Mal kennengelernt. Es war einfach mega, weil man hat ja schon irgendwie mehrere Jahre und mehrere Wochen immer wieder miteinander telefoniert und dann hat man die Person endlich mal live gesehen. Das war richtig cool. Ich war in der organisatorischen Verantwortung, also Veranstalter, wenn du so willst, Ausrichter und Veranstalter, wobei ich sagen muss, dass der Ausrichter natürlich auch immer das Hotel ist. Die spielen ja auch immer eine große Rolle, die Unterkunft, also die Location. Und dieses Hotel Santa Lucia in Nago Torbole am Gardasee, also das ist am nördlichen Gardasee, wenn man von München sozusagen aus der Tür fällt, dann ist Torbole so ein bisschen der Vorgarten von Tirol und München. Also es ist kein unbekannter Ort. Und es ist zum Trainieren aus meiner Sicht einfach perfekt, wenn man jetzt nicht 3-4 Wochen da verbringen will. Dann wird es da wahrscheinlich von den Straßen und den Möglichkeiten ein bisschen langweilig, wenn ich das mal so sagen darf. Obwohl der Daniel Oss, wer sich auskennt in der Radszene, der ist von dort und der hat da auch sehr viel trainiert. Also es ist auf jeden Fall fahrenswert. Und ich habe da selber viel trainiert mit meinem jetzigen Partner zusammen früher. Von daher kenne ich da mehr oder weniger jede Straße. Und das war für mich eigentlich ein Selbstläufer, das da zu organisieren. Und ich bin tatsächlich immer noch sehr beseelt, wenn ich daran denke, dass wir das gemacht haben und dass ich das gemacht habe und alle Leute nachweislich auf jeden Fall eine gute Zeit hatten. Also wir haben auch ein bisschen mehr gemacht als jetzt nur trainieren, sage ich jetzt mal. Und das wird auf jeden Fall lange nach. Ich denke immer noch sehr gerne daran.
Okay, da werden wir da noch ein paar Sachen hören. Vielleicht mal ganz kurz. Wie lange? Wie viele Teilnehmer? Und was war ein Highlight?
Ja, wir waren 11, wobei wir 9 Athleten waren, Andy und ich. Und wir waren 4 Tage zusammen.
Okay.
Was die Highlights waren?
Eins.
Oh, ja, weiß jetzt
eins. Ich weiß, es ist schwierig.
Eins. Der Monte Velo war ein Highlight.
Monte Velo.
Also Velo sagt man in der Schweiz zu Fahrrad.
Genau.
Bike Fahrrad und der heißt einfach Monte Fahrrad. Und das ist ein Berg, eine mehr oder weniger Passstraße, die 1000 Höhenmeter hat. Das war auch vor mindestens 2 Jahren eine Strecke vom Giro d'Italia und das war ein Highlight.
Okay, super. Michael. Du hast ja nicht dein erstes Triathlon-Camp veranstaltet. Habe ich da richtig aufgepasst? Das wievielte war das auf Zypern?
Wahrscheinlich das 30. vielleicht.
Wow.
Okay, wir haben hier ein Newbie hints Oldie.
Ja. Also, das heißt, jetzt mal Butter bei die Fische. Du machst die Planung so links aus dem Handgelenk?
Ich lasse es immer einfach aussehen. Ja, vielleicht ist mir das gelungen, okay. Henning. Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Ja, aber tatsächlich ist natürlich schon ein bisschen Routine. Das Wichtigste ist, dass du vor Ort einfach gute Kontakte hast und das dann ausspielen kannst und dich dann halt auf gewisse Sachen wie Hotel, Prozedere verlassen kannst, dass es alles gleichbleibende Qualität auch hat.
Ja. Und vielleicht bei dir auch dann die Frage so nach dem Prinzip, Mensch, also du hast gesagt, nee, ich sage, wir waren auf Zypern und im Vergleich vielleicht zu Anine, die Dauer des Camps war wie lange, wie viele Teilnehmer gab es insgesamt und du musst natürlich auch Farbe bekennen. Was war das Highlight?
Also wir waren über 2 Wochen da. Ja, bei uns ist oder bei mir ist immer die Besonderheit, dass die Leute jetzt flexibel kommen und gehen können, wie sie möchten. Die müssen jetzt nicht immer wochenweise kommen. Manche bleiben auch die komplette Zeit. Manche kommen mitten in der Woche, weil dann die Flüge günstiger sind. Aber über 2 Wochen, 2 Wochen Block. Und wir waren insgesamt 35 Leute. Ja. Mhm. Wobei aber alle mindestens eine Woche geblieben sind.
Ja. Okay,
cool. Genau. Und das heißt, da herrscht ein reges Kommen und Gehen. Und letztlich, das Highlight war für mich, dass trotz der, herausfordernden Wetterbedingungen, die wir teilweise hatten, ja, dass wir trotzdem unser Programm mehr oder weniger durchbekommen haben, dass ich hoffe, alle zufrieden waren, ja, dass wir das gut im Shift haben, weil du musst natürlich dann schon ein bisschen improvisieren und vor allem die Leute motivieren, die Laune oben halten. Ja, das ist so, was ich mir immer auf den Zettel schreibe. Ja,
ja, das ist herausfordernd, das habe ich auch gemerkt. Weil dadurch, dass alle, oder korrigiere mich, Michael, wenn es anders ist, aber alle verbinden Trainingslager, okay, auf jeden Fall kurz, Sonne scheint. Und Wind, ja, mit dem Wind kommen wir klar, aber das muss irgendwie sein. Und wenn das nicht ist, dann fällt die Laune so ein bisschen ab. Dann sitzen dann alle abends vor ihren Apps und gucken, wie wird's Wetter. Und wenn es halt nicht komplette Bonität hat und ja, super happy Sunshine, dann merkst du schon so ein bisschen so, vielleicht, ja, ja, was machen wir?
Ja. Aber da habe ich einen sehr guten Vorschlag zu dem Thema Wetter-App. Und zwar, Michael hat es vielleicht auch schon gehört, ich vergleiche das immer mit dem Horoskop. Du suchst so lange das Horoskop, das auf das zutrifft, was du gern morgen haben möchtest am Horoskop. Und so machst du es mit der Wetter-App. Einfach alle Wetter-App durchgehen. Du wirst irgendwann eine finden, die passt. Und dann ist zumindest schon mal die Nacht gesichert. Du schläfst ruhig und am nächsten Morgen kommt dann das große Erwachen. Also so kann man es auch machen.
Ich habe tatsächlich immer drei Apps am Laufen und habe tatsächlich dann immer eher an das mich gehalten, was so ein bisschen positiv war. Ja. Es war jetzt aber, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber es war ja jetzt nicht so schlimm. Wir hatten trotzdem jeden Tag Sonnenschein und es gab halt dann mal 2-3 Stunden Regen. Die haben wir dann meistens umschifft. Manchmal ging es auch nicht, wie du mit deinem Mitfahrer dann einmal erleben musstest. Und dann ist es halt so.
Ja. Ja, dann ist es so. Dann ist es so. Was mir aufgefallen ist, und deswegen bringe ich ab und zu mal in diesen Podcast heute, wo es eigentlich um das Thema Orga und Trainingscamp auch mal die Teilnehmer, die Sportlerperspektive zusätzlich mit rein. Was mir aufgefallen ist, als Verantwortlicher musst du eigentlich immer optimistisch sein, also ein Stück weit auch positiv strahlen auf die Gruppe. Also Michael, bei dir habe ich es wahrgenommen. Darf ich mal dich, Anine, fragen, ob du das da auch festgestellt hast von dir oder bei dir persönlich wahrgenommen hast, auch wenn mal die Stimmung so oder so war, dass du immer eigentlich der helle Stern in der Gruppe warst?
Nee, also ich hatte nur helle Sterne in meiner Gruppe. Da hat sich jetzt keiner von dem anderen wirklich unterschieden. Und das war bei uns, wir, Michael auch, wir hatten dann am Ende jeden Tag Sonne. Okay, ich muss hinzu sagen, Torbule liegt in den Bergen. Es ist Mitte März und es ist halt nicht kurz. Es ist nicht super warm und man hat auch nicht so richtig Bock, lange Pausen zu machen und im Schatten zu stehen. Also man muss da schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen umgehen können mit der geografischen Situation und sich auch auf was einlassen. Und das haben in meinem Fall alle gemacht, deswegen würde ich sie alle als Sternchen bezeichnen. Und ich habe es auch überhaupt nicht mit Wetter-App. Also ich stehe lieber auf, gucke mir den Himmel an. Und das ist in den Bergen immer ganz gut berechenbar, gerade in Torbole. Da haben wir eben entsprechende Fallwinde. Das ist eigentlich recht vorhersehbar, wie das Wetter wird, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Brauchst du auf keine App gucken. Und ansonsten fragst du den netten Herrn bei der Rezeption, wie das Wetter wird. Und der hat meistens recht, weil der hockt ja den ganzen Tag da rum. Also der hockt nicht da rum, der arbeitet dort. Und das ist ein Local. Und den fragt man dann, was man am besten machen sollte. Und wenn er dann sagt, ja, da liegt vielleicht noch ein bisschen Schnee, dann fahre ich da halt lieber nicht hin.
Okay, verstanden. Michael müsste jetzt sagen, hey, Schnee gab es auch auf Zypern, oder?
Ja, es gab tatsächlich Schnee, aber nur auf dem höchsten Berg dort, auf dem Olympos. Der ist knapp 2000 Meter. Und da hatten wir tatsächlich zwei Touren, jeweils jede Woche eine. Das nennen wir dann die Expedition. Und die erste Woche, die haben keinen Schnee gesehen. Und plötzlich in der zweiten Woche habe ich dann Bilder vom Gipfel gesehen, wo dann das Fahrrad im Schnee stand. Gibt's auch ein Skigebiet da oben. Also kann sehr schnell auch sich ändern, ja, da oben. Ja.
Wahnsinn. Gut, wir sind ja jetzt gerade mittendrin, ich sag's mal so, im Trainingsalltag oder im Trainingscamp-Alltag. Und wir sprechen ja gerade so ein bisschen über das Thema, was sind die tatsächlichen Bedingungen. Anine, du hast es angesprochen, jeder denkt ja, aha, ich gehe ins Trainingslager, ich gehe ja in den Süden, kurz, alles geklärt, ist ja manchmal ein bisschen anders da, aber dann kommen ja auch, ich nenne es jetzt mal so, die Teilnehmer des Camps mit unterschiedlichen Voraussetzungen in ein Triathlon-Camp. Die einen stehen vielleicht gerade bei ihren ersten, ich sag mal, 500 Kilometer auf dem Rad. Die anderen haben vielleicht schon 2500 Kilometer auf Zwift gefahren. Die haben unterschiedliche Ziele. Was findet dann so tatsächlich auch aus einer Perspektive Belastungssteuerung in einem Trainingscamp statt?
Letztlich ist das vor allem das Radtraining auch vor allem vom Terrain vorgegeben. Ja, also wenn du jetzt hinkommst und jetzt von der Belastung her, du hast jetzt eine gewisse Vorgabe, was ich, die du dir vorstellst oder so, das kannst du ganz gut im Flachen fahren, aber plötzlich hast du halt einen Haufen Berge, ja, dann musst du das entsprechend auch anpassen und dann hast du automatisch eine Belastungssteuerung drin. Ja, nämlich, dass wenn du hochfährst, dass du dann natürlich eine intensive Reiz hast, ne, und dann entsprechend auch mal locker lassen kannst. Ja.
Okay. Und Anine, du hast ja vorhin auch gesagt, viele der Teilnehmer sind auch genau die Athleten, Athletinnen, die du ja persönlich coachst. Daher wusstest du ja, wo die gerade stehen. War das dann dennoch möglich, ein gemeinsames Training so zu machen? Unter der Annahme, die waren alle woanders da gestanden, also rein in ihrem Fortschritt?
Ja, das schon. Das ist natürlich irgendwo ein Privileg, wenn man die Leute alle um sich hat und die einem in Anführungszeichen näher sind. Das wird jetzt in Zukunft auch nicht so sein. Also ich werde noch ein weiteres Camp machen und die Zukunft wird es zeigen, wie das dann letztendlich wird. Aber mein Fokus lag weniger in der wirklichen Belastungssteuerung oder in deren Jahresplan, sondern als vielmehr, dass wir uns kennenlernen und dass wir wirklich auch an Dingen arbeiten, die man halt sonst nicht sieht, nämlich einfach schwimmen, laufen, Radfahren. Und dass man mit den Leuten spricht, was sind ihre Themen, was würden sie sich wünschen für ihre Trainings, wo hapert es und so. Also wir haben auch sehr viele technische Analysen gemacht, eben unter Wasser, über Wasser. Wir haben uns das Laufen angeschaut, im Radfahren. Das stimmt, das war nicht unbedingt eine homogene Gruppe. Ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich wahrscheinlich der größte Bremser, weil ich einfach selber nicht so fit bin. Aber ich hatte einen Andy und der hat da eine ganz gute Truppe gehabt, sodass die langen Touren dann mit ihm gefahren wurden. Ich dann ein bisschen so mit meinen Mädels gefahren bin. Und die in der Gruppe, also in der Hälfte von der Gruppe ein bisschen fitter waren, die haben dann einfach Aufgaben gekriegt. Und da ich ja wusste, okay, die laufen jetzt eine Woche später Halbmarathon Berlin, habe ich das natürlich entsprechend angepasst. Ich muss sagen, das ist halt dann total dankbar. Dadurch, dass das eine selektierte Gruppe waren, nicht so viele Leute, das hat eine ganz andere Dimension, das, was Michael gemacht hat. Und dementsprechend muss man das auch anders planen. Aber okay. Das hat er ja voll, das hat er ja schon 100-mal gemacht.
Was du praktisch gemacht hast, war ja dann, wenn ich es mal mit einem Wort zusammenfassen dürfte, ein Stück weit On-Site-Coaching, oder?
Weil du wenn du es zusammenfassen willst, ja.
Ja, okay. Michael, dich habe ich ja gar nicht gefragt, aber du hast ja gesagt, circa 35 Teilnehmer. Wie viel davon hast du oder betreust du im Coaching auch persönlich?
Wahrscheinlich schon 10 Leute dann, ja. Und da mache ich es tatsächlich so, dass ich auch immer mir meine Athleten zur Seite nehme und gewisse Sachen bespreche, wie die Anine hat ein super Beispiel gebracht. Also zwei zum Beispiel, die haben sich in der Marathonvorbereitung befunden und die haben dann halt tatsächlich auch einen langen Lauf gemacht. Aber das tue ich jetzt nicht vor der Gruppe thematisieren, das machen wir dann intern aus, ja. Und etwaige Defizite ansprechen oder allgemein auch mal mit meinen Athleten da wirklich auch mal ein ruhiges Gespräch. Vor allem auch mit denen, die ich jetzt sonst auch nie sehe, weil das ist schon wirklich ein Riesenvorteil, dass man auch Athleten, einer war aus Südafrika da, man sieht sich ja sonst nicht, aber in so einem Camp, in so einem Rahmen ist das schon super. Und das macht natürlich dann auch Spaß.
Ja, das glaube ich. Und was vielleicht, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, jetzt kann man ja sagen, okay, ich gehe in ein Camp, ja, ich will trainieren, aber da gibt es ja noch mehr wie trainieren. Und ihr habt ja auch über dieses Thema eben gerade gesprochen, Spaß, ihr habt über das Thema Gruppe gesprochen. Wenn ihr jetzt mal beschreiben würdet, so was passiert denn dann in so einer Gruppe, jetzt aus einer Gruppendynamik heraus, aus der Perspektive Zwischenmenschliches oft, und das würde ich jetzt mal bei dir unterstellen, also bei dir, Anine, im Camp unterstellen, dass sich die Teilnehmer auch das erste Mal gesehen haben. Michael, bei dir weiß ich, weil ich ja selbst dabei war, es gab ja Wiederholungstäter, da gab es einige, die kannten sich schon. Wie würdet ihr so ein Campleben aus einer Gruppenperspektive jetzt beschreiben, wie ihr es wahrgenommen habt?
Wie würde ich das beschreiben? Also wir haben am ersten Abend so ein Kennenlernen natürlich gehabt. Das war sehr dankbar, weil es gibt einen Seminarraum dort und ich hatte mir ein bisschen was überlegt Habe natürlich auch einen Input-Vortrag sozusagen gemacht, Input-Impuls-Vortrag, wie auch immer du das sagen willst. Und ich hatte eine sehr dankbare Gruppe, die waren einfach alle sehr talkative, die haben sich alle super zugehört. Die waren unterschiedlicher, wie ich es selber nicht mal erträumen hätte können. Ich habe von denen selber in ihren eigenen Vorstellungen auch noch super viel erfahren, was ich vorher auch noch gar nicht wusste. Und das hat sich so irgendwie gefügt. Also so viel von Gruppenkohäsion und Team und so weiter, das musste ich da eigentlich überhaupt gar nicht machen. Das hat sich eigentlich alles selber so ein bisschen gefügt. Jeder ist so für sich in die Sauna gegangen. Die waren jetzt nicht alle kollektiv in der Sauna, sollten sie auch nicht sein. Das ist ja nicht wirklich Bestandteil vom Trainingslager. Aber die, die halt Bock hatten, die haben sich dann zusammengefunden und die anderen haben halt irgendwie gechillt oder waren mit mir im Kraftraum. Das Eindrücklichste von der Gruppendynamik war Folgendes. Es gibt eben keine so perfekte Laufsituation in so einem mehr oder weniger Tal oder Endtal, was halt an einem See endet. Und es gibt super viele Trails, aber es gibt wenig flache Möglichkeiten. Und wir sind dann eben auf dieser Fahrradstraße, die eben hinten in die, auf die ganzen Trails und auf die Wege führt, auf die Straßen führt, sind wir halt nach Arco gerollt mit unseren Rädern, um da auf die örtliche Laufbahn zu gehen, damit wir da so eine kleine gemeinsame Laufstation machen konnten. Und in Italien sind halt die Regeln auch alle ein bisschen anders, aber auf jeden Fall haben sie auch Regeln wie in Deutschland. Und da war dann halt der, Sportstättenwärter oder so, so ein zünftiger, der Platzwart, genau so heißt der. Ja, genau. Also den hätte es auch nach Deutschland stellen können. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat auf Italienisch, aber kam ein nettes schüchternes Mädchen an, hat auch es übersetzt. Ja, also erstens dürfen sie nicht mit dem Fahrrad hier aufs Gelände und zweitens dürfen sie da auch nicht raus, weil sie sind hier nicht Mitglied und dann sind sie nicht versichert und bla bla bla. Das war ein bisschen blöd. Jedenfalls sind wir dann wieder zurückgerollt. Alle haben es nicht so tragisch genommen, haben sich gedacht, ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann bist du halt Veranstalter und musst dir was anderes ausdenken und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann einfach auf der 2-3%ig ansteigenden Straße hinter dem Hotel waren wir dann. Das war zum Glück nicht so gut befahren. Dann haben wir dann da halt ein paar Hill-Raps gemacht. Und dabei konnte man super filmen. Da waren sie nicht so schnell und man hatte immer die gleiche Perspektive. Und so hat sich das dann eigentlich auch ganz gut gefügt. Aber die haben das ganz gut angenommen. Also das ist zum Beispiel dann auch ein Learning für mich. Fragst vielleicht mal vorher nach. Gehe mal nicht davon aus, dass das alles klappt. Also ehrlich gesagt habe ich einen Andy vorher schon mal hingeschickt mit dem Auto, um das zu fragen. Er meinte dann, das geht klar, aber dann hatte der Mr. Platzwart am Nachmittag dann noch darüber eine andere Meinung.
Ja, und im Endeffekt hat dann der Platzwart natürlich immer recht. Das ist so. Das ist ganz klar. Michael, vielleicht eine Frage in eine andere Richtung an dich. Wir reden ja jetzt auch über das Camp, wir reden über Training, wir reden über eure Rolle. Ihr seid ja dann auch im Camp Coach. Ob er jetzt von der Verantwortung oder vom Ablauf von der Trainingsstruktur oder auch ganz konkret in einem bestimmten Training. Aber ihr habt doch bestimmt in so einem Camp auch noch andere Rollen. Also ich sage jetzt einfach mal, ja, Zuhörer, Motivator. Vielleicht müsst ihr manchmal auch eine Bremse ziehen, weil der eine oder andere gerade blau wird oder so. Ja, wie nehmt ihr das wahr? Oder wenn solche Situationen auftreten, also zuhören, motivieren, mal auf die Bremse treten, wie macht ihr das denn?
Ja, das tatsächlich hat man dann einige Rollen, die man mitunter plötzlich sich wiederfindet. Motivator ist ja noch ganz dankbar, ja, das kann ich ganz gut. Aber es gibt auch, tatsächlich entstehen auch manchmal Konflikte, ne? Also wenn zum Beispiel eine Teilnehmerin jetzt mit dem Tempo nicht zufrieden ist, ja, und die Gruppe ist ihr zu schnell, dann sind andere angeblich unfreundlich und so weiter, ne? Und dann plötzlich bist du dann auch Mediator, Konfliktlöser. Das sind dann auch Sachen, wo man dann mit zurechtkommen muss, ja. Und dann versucht man natürlich schon immer auch eine Lösung zu finden, die für alle gut ist, aber teilweise gelingt das manchmal auch nicht, also ehrlich sagen. Ja, dann hast du halt einen Konfliktherd im Camp dann wird's halt mit der Person dann relativ schwierig. Aber muss man auch durch, ne? Das sind einfach Erfahrungen, die man dann auch sammelt mit der Zeit. Aber im Größten und Ganzen habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen mit den ganzen Rollen da. Aber klar, man muss auch Leute mal bremsen. Man muss auch die Stimme der Vernunft sein teilweise, ne? Dass man es gelingt nicht immer, weil manche trainieren halt trotzdem weiter, ne? Und dann sind sie 3 Tage krank und aber das gehört alles mit dazu.
Ja. Also ich bin ja gerade froh, dass du jetzt nicht direkt mich angesprochen hast. Ich sag euch jetzt mal eine kleine Geschichte. Ich habe mir fest vorgenommen, wohlwissend, Michael hat es zwar noch nicht erwähnt, aber Michael war ja aufgrund der Gruppengröße, gab es auch immer 3 Radgruppen und ich habe mich bewusst entschieden, in die Radgruppe 2 zu gehen. So, und bei der ersten Ausfahrt habe ich dann irgendwann zwischendurch gemerkt, oh, ich fahre vielleicht mal vorne an die Gruppe 1 dran. Aber dann hat die keine Pause gemacht, dann habe ich auf die Gruppe 2 gewartet. Am nächsten Tag hat mir die Gruppe 2 zu viel Pausen gemacht, also für mich persönlich. Und da habe ich mich einfach entfernt und da habe ich natürlich einen großen Fail gemacht. Das macht man nicht. Also man sagt dem Guide Bescheid, wenn man sich entfernt. Das habe ich dann über WhatsApp gemacht, weil ich war dann halt in der Bewegung nach vorne wieder. Deswegen, ich glaube, ich war nicht das Konfliktthema, Michael, oder?
Nee, ich hatte da jetzt ganz andere Leute im Kopf. Nee, also das ist doch okay. Aber du hast natürlich recht, der Guide oder je nachdem, wer die Gruppe halt leitet, der muss das natürlich wissen. Ne? Weil wenn plötzlich einer fehlt oder eine, dann muss der irgendwie rausfinden, was ist jetzt passiert. Es kann ja auch mal sein, dass du dann hinten Platten hast, ne? Sagst nichts und alle fahren weiter. Und dann stehst du halt, ja, genau.
Ja, das will man eigentlich nicht haben.
Aber du bist in dem Fall, du bist dann nach vorne gefahren und hast attackiert und da haben sie gesehen, okay, wer nach vorne ist und nicht irgendwo, wenn wir den nicht wiedersehen, dann ist der einfach vorgefahren, ja.
So, wenn man ja jetzt in so einem Camp ist und dann gibt es den ersten Tag, dann gibt es den zweiten Tag, dann gibt es auch mal vielleicht das Thema Müdigkeit. Es gibt aber auch vor allen Dingen das Thema Freude und es gibt das Thema Begeisterung. Man merkt vielleicht auch, was am ersten Tag nicht geklappt hat bei dem Athleten oder der Athletin, klappt am dritten oder am vierten Tage. Wie nehmt ihr das wahr und was macht ihr mit solcher Wahrnehmung gegenüber von Athleten?
Also da kann ich jetzt aus meinem Camp nicht so viel zu berichten, weil die waren schon müde nach 4 Tagen, aber die waren jetzt nicht paniert. Also das ist ja natürlich auch überhaupt nicht das Trainingsziel von so einem Trainingscamp, weil du das einfach ja auch nicht regenerierst und nicht kompensierst. In der Regel gehen die Athleten wieder in ihren Alltag zurück. So ganz klassisch, ja, ich fahre Sonntag irgendwie mit dem vorletzten Flieger heim und setze mich Montag wieder in meinen Bürostuhl oder wo auch immer hin. Dann hast du natürlich, ich sage jetzt mal, eine leicht verzögerte Regeneration, als wenn du das ein bisschen mit Puffer planst. Aber ich kann mich noch an meine eigenen Trainingslager in den Anfängen erinnern, wo ich dann da meine ersten 100 Kilometer gefahren bin. Also ich war morgens beim Frühstück wieder eingeschlafen. So müde war ich. Es war nur ätzend. Ich wollte einfach nur nach Hause. Und ich habe das nicht verstanden, warum die alle so happy peppy ihre Eier essen. Dann morgens, ich war einfach nur müde. Ich bin da, habe mich hingelegt und mir gedacht, ich will einfach nur schlafen. Und sonst habe ich jetzt gerade die Frage vergessen.
Nee, das macht ja nichts. Was war vielleicht so typische Aha-Momente, die du bei deinen Athleten, Athletinnen wahrgenommen hast?
Jetzt bei mir im vergangenen Camp war eigentlich mein größter Aha-Moment in Bezug auf meine Athleten, dass das Wissen dessen, was sie tun, doch sehr unterschiedlich ist. Also das ist kein Problem zu sagen, wir fahren jetzt hier 76 Kilometer, hier ist die Route, da, was ist den GPS-Track, kannst auf deinen Garmin ziehen, ich fahr vor, du fährst hinterher. Das können die meisten. Aber sich damit zu beschäftigen, wie ist die Route, wird es kalt, wie viele Höhenmeter fahren wir, wie fahren wir das schnell, fahren wir das langsam, brauche ich da vielleicht Verpflegung, Kohlenhydrate, Menge X, machen wir eine Pause, da. Das macht keiner oder die wenigsten. Die wollen dann schon, dass du da den Ton angibst sozusagen und am besten einfach deinen Job machst, letztendlich guidest. Also Guide war ich ja lang genug in Camps, das kann ich. Ich bringe die Leute immer wieder nach Hause und das ist auch wichtig als jemand, der da in der Verantwortung ist oder der Veranstalter Guide, was auch immer ist, dass die Leute sicher wieder nach Hause kommen. Also die sind alle selbst noch versichert. In der Regel hat jemand, der in so einem Camp fährt, auch noch eine Auslandskrankenversicherung, just in case. Aber es ist einfach für die Gruppe und für alle ein besseres Gefühl, wenn alle auch gemeinsam wieder ankommen. Und das unterschiedliche Wissen, das beziehe ich auch nicht nur darauf, dass es eben um die Routenwahl geht und wie man sich eben dafür vorbereitet, sondern auch das Wissen des Triathlon oder des Trainings. Warum macht das Sinn? Warum mache ich das? Warum müssen wir jetzt hier eine Technikanalyse machen? Ich komme ja vorwärts, so ungefähr. Mhm. Das ist doch sehr unterschiedlich.
Also auch ein Stück weit die Bereitschaft, oder das zu verstehen und auch mal zu tun. Und würdest du dann aber auch berichten, zu sagen, Mensch, wenn es dann jemand gemacht hat, der das vielleicht am Anfang gar nicht versteht, ist dann aber vielleicht mal in der Analyse dann sieht und vielleicht noch in Bild oder in Video, dass er dann sagt, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht.
Ja, der größte Effekt ist tatsächlich schon immer, wenn die Menschen sich selber sehen auf einem Bild. Weil das ist auch bei mir so, ich nehme mich da gar nicht aus. Das fängt ja schon mit der Stimme in meinem Mikrofon an. Wenn man sich selber laufen oder schwimmen sieht, denkt man sich, nee, das mache ich jetzt nicht wirklich so. Und wenn man dann wirklich genau hinschaut und nachfragt und anfängt, mit der Person zu arbeiten, dann wird es interessant. Das ist wie überall im Leben. Wenn man genau hinschaut und sich damit beschäftigt, wird es interessant. Und dann kommt letztendlich auch das Verständnis über die Verständigung und die Dankbarkeit, dass man sich damit beschäftigt. Und ich denke, wenn man das erreicht hat als Trainer, dann hat man schon wirklich sehr viel gewonnen.
Ja, prima. Michael, also Anina hat ja gesagt, dieses Thema Guide als wichtiges Thema. Ich habe ja selbst kennengelernt, dass du ja auch Guides im Einsatz hast für die drei Gruppen. So wie ich es wahrgenommen habe, haben die nicht das erste Mal das gemacht. Wie wichtig ist dir das auch gerade für dieses Thema Radfahren? Und jetzt kommt's, wir waren auf Zypern. Ich habe mich am Anfang gewundert, warum ist ein Lenker links, so ein komisches Band, passt farblich überhaupt nicht dazu, wo auch nur Linksfahren angesagt ist auf dieser Insel. Wie wichtig sind für deine Trainingslager gerade auch diese ganzen Guides, also speziell beim Radfahren?
Ja, das ist im Endeffekt mit das Kernstück des Ganzen, weil die meisten ins Trainingslager fahren um die Zeit, um vor allem viel Rad zu fahren. Ja, das Schwimmen und Laufen kann man ja doch auch im Winter daheim machen. Und das Radfahren, das steht einfach im Fokus und wird eigentlich auch vorzugsweise jeden Tag dann gemacht. Und zum einen brauchst du erstmal Guides, die generell mit Gruppen können, die ein bisschen extrovertierter sind, die vielleicht auch gewohnt sind, mit Menschen zusammenzuarbeiten, wo du auch persönlich einfach das Gefühl hast, das würde gut passen. Dann müssen die sich natürlich ein bisschen auskennen. Das ist auch wünschenswert. Klar hast du manchmal einen Guide, der da zum ersten Mal da ist. Dann muss man halt auch wirklich speziell dann vor jeder Ausfahrt mal kurz das alles durchsprechen. Das fängt schon bei den, hast ja gesehen, nach der Schranke des Gatter. Ja, wenn man das nicht kennt, da fährt man da rein und hat man nach 10 Metern Platten. Ja. Und also Streckenkenntnis ist wichtig und dann natürlich auch das entsprechende Leistungsvermögen. Ja, also aus meiner Erfahrung heraus, Guides für schnelle Gruppen kriegst du richtig gut, ohne Ende, kein Problem. Das Problem sind eher die Guides für die gemütlichen Gruppen, ja, die da jetzt ohne größere Ambitionen auch einfach mal gemütlich fahren wollen oder denen das Spaß macht und die da jetzt nicht jeden Tag 6 Stunden mit 35er Schnitt rumballern. Ja. Das sind so die Challenges.
Also du sagst auch zu erkennen, wenn jetzt vielleicht eine Gruppe oder Teile der Gruppe auch mal eine Pause brauchen und da anzuhalten, trinken, fassen oder einfach mal kurz durchatmen. Das ist, glaube ich, was du sagst, auch ein wichtiges Thema. Also ihr seht.
Genau, wenn du Streckenkenntnis hast, dann weißt du ja auch, wo die Cafés sind und kannst da entsprechend das auch so platzieren, ne, wie du es brauchst.
Ich würde mich anbieten als Streckenguide für die langsame Gruppen. gemütlichere Gruppe.
Sehr gut.
Bist gebucht. Anine, darf ich dich fragen, warum du das machen willst?
Weil meine Kondition im Arsch ist und weil ich Grundlagenkilometer brauche und weil ich Bock habe, mit Leuten zu fahren und weil mir das Spaß macht und weil ich kann eigentlich alle Geschwindigkeiten, wenn ich ein vernünftiges Leistungsniveau habe, aber ich habe es leider nicht und deswegen muss ich halt gemütlich anfangen.
Okay, ich habe verstanden, du willst Grundlagen sammeln, alles klar, verstanden. Weiß ja, ich, liebe Zuhörer, wenn ihr ja bei der letzten Episode aufgepasst habt, wisst ihr ja, warum das die Anine Grundlage sammeln will. Oder? Es könnte natürlich jetzt...
Also ich war dabei, ich kenne das, aber wir könnten das ja mal rückfragen nach unserer Folge, wer das noch weiß.
Ja, ja. Ja, das machen wir.
Ich halte den Druck stand, okay?
Ja, ja. Aber mir ist noch was anderes eingefallen dazu. Für dich, Michael. Wir hatten letzte Episode die Aufnahme unserer DTU Plauderecke und es ging um die Altersklassen-Nationalmannschaft. Das haben wir mit Bernd Kapp von der DTU gemacht. Und da gab es diese neuen Kriterien und da habe ich natürlich gesagt, ja super, dann startet Anine nächstes Jahr in Hamburg bei der Weltmeisterschaft der Age Grouper. Und das war die Story und Anine, mir ist was eingefallen. Du musst ja dieses Jahr schon Punkte sammeln, sonst wird es ja nichts nächstes Jahr mit dem Start. Das heißt, du musst relativ schnell Grundlage sammeln, weil sonst kriegst du ja keine Punkte, die du für die Nominierung brauchst.
Ja, das geht nicht, weil Michaels Camp ist ja jetzt schon vorbei.
Okay. Im November ist das nächste.
Ja, das wäre jetzt die Frage an dich gewesen. Wann ist das nächste Camp, Michael?
Im November, ja. Aber ich wusste gar nicht, dass du jetzt Punkte sammeln musst. Ist ja auch spannend eigentlich, ne?
Ja, ja. Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst für dich. Das könnte dann für den einen oder anderen Zuhörer auch nochmal eine Art Wiederholung sein. Also es ist so, du sammelst Punkte für deine Starts in einem Triathlon. Weil wenn du für die AK-Nationalmannschaft und es gibt einen großen Run wieder auf die WM 2027 in Hamburg und da hat die Deutsche Triathlon-Union für jede Altersklasse als Ausrichter 25 Startplätze pro Altersklasse, männlich-weiblich. Und wenn sich 30 Leute melden für diese jeweiligen Altersklassen, dann musst du natürlich einer der 25 Besten sein, also die meisten Punkte haben. Und da zählt jeder Triathlon, da zählt ein lokaler Triathlon, da zählt aber auch eine Weltmeisterschaft als Triathlon. Und im Endeffekt hast du Punkte gemäß deiner Altersklasse, wo du gestartet bist, wirst du in deiner Altersgruppe bei einem lokalen Triathlon Erster, dann kriegst du 10 Punkte, wirst du 10, kriegst du einen Punkt. So, und damit es auch gerecht ist, kriegt natürlich eine internationale Meisterschaft, wie zum Beispiel eine Weltmeisterschaft, wird gewichtet mit dem Faktor 4, eine Europameisterschaft mit dem Faktor 3, eine deutsche Meisterschaft mit dem Faktor 2 und so kommen diese Punkte dann zustande.
Das heißt, wenn ich 100 Mal Zehnter werde, schlage ich trotzdem diejenigen, die 9 Mal Erster geworden sind.
Ja, aber rechnerisch stimmt es, aber in der Theorie werden nur 10 Wettkämpfe eingereicht.
Ah ja, okay, gut, alles klar. Gut,
aber ich weiß, was du sagen willst. Du wirst 10 mal Zehnter und einer wird nur einmal Neunter.
Okay.
Dann bist du dabei. Gut. Jetzt sind wir ja gerade in der heißen Phase. Jetzt kommen wir aus diesem Camp nach Hause. Das Camp ist vorbei. Wahrscheinlich sind wir ein bisschen müde. Wir sind auf der einen Seite glücklich, dass das Camp so toll war. Wir sind auf der anderen Seite traurig, dass es vorbei ist. Und wie sagte Anine vorhin, und ich reise heute zurück und morgen früh sitze ich am Bürostuhl.
Also bei mir ist es so, mir sitzen hier zwei braun gebrannte Herren gegenüber. Und in der Regel hat man einfach diese Farbe von dem Kurz-Kurz-Fahren mit dem Streifen auf dem Oberschenkel und auf dem Oberarm und aber auch die Sonne im Gesicht. Und das trifft bei euch beiden auf jeden Fall zu. Also man sieht danach auch immer noch ein Stück weit besser aus.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983 Frankfurt-Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden, Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Tja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime vierte Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed, das weißt du wohl, Henning,
ja,
oder?
Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter Extrembedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du den einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.forendurance.de.
For Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis, keine Ausreden.
Und das war's auch schon.
Okay, dann nehmen wir das einfach mal so dankend hin. Danke dafür, Anine.
Man muss Komplimente auch mal annehmen können, genau, ja.
Ja, absolut. Wir wollten eigentlich nur hören, das war meine Frage, Camp ist vorüber, wir gehen mit einem großen Hype nach Hause. Unsere Ziele, die sind weiter ganz klar vor uns und wir sind noch motivierter, gleich aus dem Flugzeug auszusteigen, Koffer auszupacken, das Rad aus dem Koffer rauszuholen, das Rad zusammenzubauen und sofort wieder aufs Rad zu steigen. Ist das sinnvoll?
Ja, jetzt geht's von Trainingslager nach Hause. Und das Wichtige ist einfach die Nachbereitung, ja, dass genügend Zeit zur Regeneration gegeben wird. Sprich, wenn jetzt man zum Beispiel eine Woche im Trainingslager war, dass er dann auf jeden Fall mindestens eine halbe Woche ausruht. Und wenn länger, dann natürlich auch länger. Ja, da kann man schon sagen, dass die erfahrenen Athleten ein bisschen kürzere Regeneration brauchen, wie jetzt die Anfänger, die jetzt zum ersten Mal im Trainingslager waren, ja. Und da den Tagen nach dem Camp ist einfach weniger als mehr. Lass das dir Zeit, das Ganze auch wirken zu lassen, die Reize. Dann wird das nämlich auch sehr gut umgesetzt.
Ja, da haben wir ja eigentlich das Thema Anine Regeneration, was ja nicht nur im allgemeinen Trainingsbetrieb richtig und wichtig ist, oder?
Ja, ich versuche das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, was ihr beide gesagt habt. Also nach Hause kommen und einen Koffer auspacken und das Rad wieder zusammenbauen, da würde ich schon mal keinen Haken dran machen, weil... Also dieses Packen und dieses Zusammenbauen und Zusammenschrauben, ich weiß nicht, wie euch das geht oder wie den Herren da draußen das geht, aber mir hat das schon immer irgendwie Spaß gemacht, aber es ist nicht first thing, was ich tue, wenn ich aus dem Trainingslager komme. Also, weiß nicht, ich habe da immer so das Gefühl gehabt, okay, das Ding stelle ich jetzt mal erstmal in eine Ecke und wenn ich dann das wieder brauche, also meinetwegen 4-5 Tage später, nach meiner ausgiebigen Schlafregenerationsphase, die ich auch nicht oft hatte, aber sowas in der Art, baue ich das dann wieder zusammen, wenn ich es brauche. Also bei mir ist es schon so, dass es dann die Motivations- und Radfahrdrangkurve immer so ein bisschen abgeflacht ist, weil einfach viel, viel gefahren wurde. Heißt nicht, dass die Regeneration dann irgendwie einfacher oder anders ist, aber ich habe schon immer gemerkt, dass ich oft nach Schwimmen, Radfahren, Laufen erstmal auf was anderes Lust hatte oder einfach sehr ausgewählt, dezidiert was machen musste. Ich weiß nicht, das ist, mag jeder anders empfinden, aber so habe ich meine Regenerationszeit dann immer ein bisschen nach Gefühl gemacht.
Ja, und meine Frage, nehme ich gerne den Ball auf, den du jetzt da gerade spielst. Was gibst du? Und gerne auch an dich dann, Michael, da ja auch viele Teilnehmer teilweise auch länger als 10 Tage dort waren. Was würdet ihr euren Athleten nach einem Camp mitgeben, was dieses Thema Regeneration betrifft?
Ja, meine Athleten, wenn mit denen spreche ich ja dann auch schon während des Camps, dann muss man, wie gesagt, schon darauf aufpassen, dass auch je nach Aufenthaltsdauer auch mal ein Ruhetag oder ein ruhiger Tag eingebaut wird. Die Zielstellungen dürfen nicht aus den Augen verloren werden. Also klar, das Camp ist für den Radfokus da. Viele wollen einfach in der Sonne Rad fahren. Und laufen, schwimmen kann man daheim, so nach der Art. Aber wenn jetzt zum Beispiel Athleten sind, die jetzt einen Marathon Hamburg laufen Ende April, ja, dann muss man natürlich trotzdem schauen, dass noch ein paar Läufe mit drin sind, aber auch mal ein langer Lauf, den dann gut platzieren, dass die Gesamtbelastung vom Camp jetzt nicht so hoch wird. Und für die Nachbereitung halt auch so Sachen beachten, dass Reisetag meistens auch der Ruhetag sein sollte, ja, dass man aufpasst bei den, gerade wenn man im Flieger sitzt und mit den ganzen Leuten da im Flughafen, dass man da ein bisschen aufpasst, sich vielleicht nicht direkt ans Klo setzt im Flieger, weil da immer recht hoher Verkehr herrscht, ja, oder die Lüftung auch direkt so einstellt, dass sie vor deiner Nase dann runterbläst die Luft und dann quasi das Ganze ein bisschen umwirbelt und daheim dann tatsächlich auch jetzt nicht nur das Körperliche beachten, sondern auch, dass man zurückgeht in die Arbeit. Da kommt natürlich die Gesamtbelastung, Arbeit, Familie und Training mit dazu, ja, und im Zweifel lieber einen Ruhetag mehr als zu wenig, um einfach die Reize da ausreichend wirken zu lassen. Ja, und klar, Schwimmen geht relativ schnell wieder, kann man ja auch sehr belastungsarm dosieren und sollte dann aber auch die Temperaturunterschiede beachten. Ja, also jetzt natürlich dann daheim ein bisschen dicker einpacken normalerweise.
Cool, also haben wir zumindest mitgenommen, was wichtig ist. Anita hat es ja auch schon angesprochen, Regeneration ist ein Thema, um den Reiz, was ja ein Trainingscamp für jeden Teilnehmer auslösen soll. Es ist was, was deutlich mehr war wie zuvor. Somit findet auch eine Entwicklung im Körper statt und eine Entwicklung im Körper, also eine Weiterentwicklung findet natürlich nur statt, wenn man dem Körper Zeit gibt, diesen Reiz zu verarbeiten. Gut, also ich kann nur sagen, vielen Dank für all die Informationen zum Trainingscamp. Euch, liebe Zuhörer, vielleicht auch ein wichtiges Signal. Das eine oder andere kann sein, oh, ich will auch mal in ein Trainingscamp. Ich war noch nie in einem Trainingscamp. Das hat mich jetzt einfach nur, ich sag mal, hungrig gemacht, was ich machen würde. Ich hoffe, das ist für euch beide, Anine, Michael, okay. Ich werde natürlich eure Zugänge zu einem Trainingscamp in den Shownotes bei uns hier auf dem Podcast verlinken. Das heißt, alle, die ein Interesse haben, mal bei euch ein Trainingscamp mitzumachen, können sich ja einfach dann auch melden. Und was ich glaube auch gut ist, Anita, wir haben darüber mal gesprochen. Natürlich konnten wir heute mit Sicherheit nicht alle Fragen beantworten, die euch vielleicht interessieren, was ein Trainingscamp betrifft, was muss man beachten, was sollte man nicht tun oder all die Fragen, die euch rund um ein Trainingscamp berühren. Schreibt uns einfach. Wir würden im Nachgang, wenn am Mittwoch dieser Podcast auch live geht, werden wir auch nochmal eine Insta-Story schalten, wo ihr eure Fragen uns reingeben könnt. Sehr gerne würden wir in diesem kleinen Dreierteam eure Fragen beantworten und in einem der nächsten Podcasts auch nochmal drauf eingehen.
Ja, voll cool. Vielen Dank, Henning. Das machen wir natürlich gerne. Ich habe noch das Gefühl, wir haben noch eine kleine Sache im Punkto Trainingscamps vergessen. Und das ist Spaß.
Ja.
Denn ich bin mir sicher, mit Michael kann man eine Menge Spaß haben, mit seinen Guides kann man eine Menge Spaß haben und insgesamt ist Trainingscamps auch ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, Kuppelbörse. Also ich kenne schon Kinder, die sind aus Trainingcamps entstanden. Also nicht in den Trainingcamps, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber das Resultat der Zusammenkunft von zwei wunderschönen Personen hat eine dritte Person ergeben. Und das kann nur mit Spaß zusammenhängen.
Ich finde es ein ganz wichtiger Hinweis, Anine. Und da überraschst du mich nicht jedes Mal aufs Neue, aber immer bringst du diesen Punkt, dass was Überraschendes kommt. Natürlich ist ein zentrales Thema und das Thema Spaß im Trainingscamp. Und wir sind ja, ich sag's mal so, im Gegensatz zu Profi-Athleten, sollten wir immer auch dieses Thema Spaß mit dabei haben, weil das rundet ein Trainingscamp natürlich auch perfekt ab. Und was ein Podcast perfekt abrundet, kann uns jetzt die Anine sagen.
Ja, Spaß natürlich. Was soll ich sonst sagen? Feiert euch und euer Trainingscamp und habt Spaß. Immer.
Genau. Und für euch da draußen, liebe Zuhörer, habt Spaß bei diesem Podcast. Wir hatten Spaß, wir drei zusammen heute und an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Michael, für deine Zeit und für die Bereitschaft, den Podcast zum zweiten Mal aufzunehmen. Ich wünsche euch alle eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, war cool mit euch. Bis bald.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.